Die Geheimnisse des Weltalls und was so alles aus dem All zu uns kommen könnte, das beschäftigt die menschliche Fantasie schon lange. Das Bedürfnis, da hinauszufliegen und nachzuschauen, kommt sicher auch daher. Schon 1865 schickte Jules Verne seine Helden zum Mond. Und schon in seinem ersten Roman, 5 Wochen im Ballon, ließ er seinen Helden Dr. Samuel Ferguson mithilfe eines Gasballons den Sternen näher kommen. Auch wenn Ferguson seine meisten Abenteuer mit Blick nach unten, mit Blick auf die Erde erlebt. In der Realität waren ebenfalls Ballonaufstiege die ersten Kontakte mit dem Kosmos, zumindest mit der kosmischen Strahlung, die ab einer Höhe von 5000 Meter deutlich messbar ist. Diese Messung gelang am 7. August 1912 dem Physiker Victor Franz Hess und war damals ein abenteuerliches Unterfangen von Jules Vernschem Ausmaß. Das SWR 2 Zeitwort von Elisabeth Brückner.
Ob das letztlich der Ursprung des Lebens ist, der aus dem Weltall kommt, oder ob diese Dinge hier auf der Erde entstanden sind, das weiß man natürlich nicht. Aber Tatsache ist, ohne kosmische Strahlung wäre diese ganze kosmische Chemie eigentlich nicht da.
Professor Werner Hofmann, Direktor des Max-Planck-Instituts für Kernphysik in Heidelberg, beschäftigt sich mit kosmischer Strahlung, die mit ungeheurer Energie durchs Weltall prasselt und zum Beispiel im All bei Kälte unter minus 200 Grad chemische Reaktionen in Gang setzt und auch auf der Erde einiges bewirkt. Die Basis all dieser Forschungen hat Victor Franz Hess geliefert. Zu seiner Zeit war es nur eine Vermutung, dass radioaktive Strahlung auf der Erde aus dem All kommt. Also müsste oben im Himmel mehr Strahlung sein als unten. Ein Vergleich der Messwerte auf dem Eiffelturm, 200 Meter hoch, mit denen auf der Erde hatte nichts ergeben, keinen Unterschied. Aber dann kam Victor Franz Hess, der Ballonfahrer und Physiker. Seine ersten Fahrten mit Leuchtgas im Ballon hatten dem Korb nicht die richtige Höhe gebracht. Aber am 7. August 1912 schaffte Hess es ganz hoch hinaus. Zum ersten Mal mit einer Wasserstofffüllung.
Und Victor Hess in diesem Augustaufstieg, der kam zum ersten Mal auf über 5 Kilometer Höhe und hat dabei festgestellt, dass genau ab 4 Kilometer die Strahlung anfängt zuzunehmen allmählich. Das heißt, bei kleineren Höhen konnte man das nicht sehen.
Es war ein Mittwoch im August. In der Frühe, kurz nach 6, sind sie gestartet. Ein altbewährter Ballonführer, ein Meteorologe und als luftelektrischer Beobachter der 29 Jahre alte Hess. Von einem kleinen Ort an der Elbe im nördlichen Böhmen trieben sie rund 200 Kilometer, um mittags am Scharmützelsee östlich von Berlin wieder zu landen.
Diese Rekordfahrt nicht, die fand ein relativ jähes Ende, weil Hess so höhenkrank war, dass er die Fahrt abbrechen musste. Unterwegs hat er auch eines seiner Instrumente falsch bedient, eben wegen dieser Höhenkrankheit nicht. Und das Glück war, dass er 3 unabhängige Instrumente in dem Ballon hatte und dann mit 2 noch weiter messen konnte.
Es handelt sich um Elektrometer zum Nachweis von Elektrizität. Jeweils 2 dünne Minifäden, die sich bei Spannung abstoßen bzw. spreizen. Abzulesen ist das sehr schwierig.
So ein Elektrometer, selbst im Labor, wenn man das einmal schief anguckt, ist die Messung falsch. Ja? Also es ist eine ungeheure Leistung, so ein Gerät in einem Ballon dazu zu kriegen, dass es stabil über die ganzen verschiedenen Höhen bei dem variablen Luftdruck, der sich ändernden Temperatur, dass es da stabil anzeigt und das Ding auch noch abzulesen. Nicht? Sie gucken da in Ihrem schwankenden Ballon durch ein kleines Okular und versuchen also höchst präzise Messungen zu machen.
Trotz 5.350 Meter Höhe ist das Victor Franz Hess gelungen. Und es brachte die Erkenntnis, aus dem All kommt, neben Licht, auch ungeheure Energie. Die hessische Ballonfahrt gilt heute als die Geburtsstunde der Elementarteilchenphysik.
Denn in der kosmischen Strahlung wurden dann die ersten Elementarteilchen entdeckt. Die erste Antimaterie, das Positron, die ersten Teilchen mit seltsamen Quarks. Teilchen, die nach sehr kurzen Flugstrecken zerfallen. Man fing an, diesen Elementarteilchen so allmählich zu sehen, zu merken, dass es da viel mehr gibt als die paar stabilen Teilchen, die wir im normalen Leben um uns haben. Das führte ja auch dann dazu, dass 1936 Anderson, der das erste Antiteilchen entdeckt hat, mit Hess zusammen den Nobelpreis bekam.
Seinen Dank hat Victor Franz Hess in Stockholm nur mühsam vortragen können. Nach einer Kehlkopfoperation 1934 hatte er die Stimme verloren. Vorher war ihm ein Daumen amputiert worden nach einer Verbrennung mit Radium. Kernphysiker damals lebten gefährlich.